Ihr Lieben, Karfreitag und Ostern liegt ja gerade hinter uns, aber in Gedanken möchte ich mit euch nochmal zurückgehen in den Garten Gethsemane. Kühle Abendluft. Und in dieser kühlen Abendluft zerbricht ein faszinierender Traum. Wenige Tage vorher ist Jesus nach Jerusalem gekommen. Die Menschen haben die Straßen gesäumt. Sie haben ihm zugejubelt. Sie waren sich so sicher, er kommt jetzt und er wird der König. Er wird den Thron einnehmen in Jerusalem. Und dann ist die römische Besatzung Geschichte. Dann ist Israels Reich wiederhergestellt. Und auch in Petrus hat diese Gedanken immer mal wieder durchgespielt. Und er sagte sich, wenn Jesus endlich auf dem Thron sitzt in Jerusalem, dann wird er wohl mich, Petrus, als seinen ersten Minister ernennen. Denn ich bin jetzt schon in der Jüngertruppe derjenige, der so das Verbindungsglied ist. Petrus träumte davon, in diesem Reich Israels an der Seite Jesu Premierminister. Aber es kam ganz anders. In diesen Garten Gethsemane hinein kam ein Trupp römischer Soldaten und sie nahmen Jesus gefangen. Und Petrus verstand die Welt nicht mehr. Er stand daneben und sagte, warum sagt hier keiner was? Warum tut keiner was? Was ist denn los? Warum seid ihr wie angewurzelt, ihr anderen 11 Jünger? 10. Einer war ja weg. Und dann nimmt er sein Schwert und haut zu. Ein Soldat verliert das Ohr. Jesus guckt ihn an und sagt, genug, Petrus. Heilt den Soldaten und lässt sich abführen. Einfach so, der sagt keinen Ton, der stellt sich nicht auf die Hinterbeine, der übt keinen Widerstand, er lässt sich gefangen nehmen. Warum nur? Für Petrus ist das alles nicht mehr zusammenzubringen, denn Jesus, also wenn einer ohne Schuld ist, dann doch wohl Jesus. Und das Mindeste, was hier passiert, also Justizirrtum kann man nicht sagen, aber so in der Richtung, das ist völlig ungerecht. Vielleicht kennen wir das in kleinerer Münze auch, dieses Empfinden, was hier passiert ist, völlig ungerecht. Da wirst du in einer verletzten Weise für etwas kritisiert, was du weder gesagt noch getan hast. Es ist ungerecht. Da kannst du machen, was du willst. Bei diesem einen Lehrer kriegst du immer 1 bis 2 Zensuren schlechter als die Mitschüler. Es ist ungerecht. Da hast du dich in deinem Unternehmen auf eine bessere Stelle beworben und du hattest so viel Hoffnung und zack, schnappt sie ein anderer weg, obwohl du am besten dafür geeignet und qualifiziert wärst. Ist doch ungerecht. Es gibt so vieles, was ungerecht ist. Und manchmal könnte man fast die Wände hochgehen und sagen, das geht nicht so. Ist ungerecht. Wie gehen wir denn damit um, wenn wir ungerecht behandelt werden? Wie kann ich denn das für mich irgendwie einordnen und wie gehe ich damit um, als jemand, der mit Jesus lebt, der Jesus nachfolgen will? Wie kann ich mit ungerechtem Leid umgehen? Das ist eine Frage, ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt. Gibt es jemanden, der sagt, ich habe schon mal? Doch. Ein paar wenige. Also ich schätze 5% von uns. Super. Ich freue mich für die 5 und für die 95 auch. Denn Petrus war das so wichtig, dieses Thema, dass es in seinem ersten Brief aufgegriffen hat. Und ich kann mir gut vorstellen, als Petrus diese Gedanken geschrieben hat, dass er sich noch so gut an diesen Abend in Gethsemane erinnern konnte. An dieses Gefühl, Ungerechtigkeit, die packt mich, die zerreißt mich und ich kann nichts machen. Und Petrus erklärt uns seine Sicht darauf und ihr werdet es gleich merken, in einer Weise, die vielleicht für uns Mitteleuropäer im 21. Jahrhundert nicht ganz leicht ist. Er erklärt uns das anhand der Lebenssituation, der schwierigen Lebenssituation der antiken Haussklaven. Ungerechtigkeit. Ich lese euch ein paar Verse. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Verse 18 bis 25. Ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter. Nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Ist nicht ganz einfach, dieser Text. Ich möchte zwei Vorbemerkungen machen, damit wir nicht in eine falsche Richtung gehen gedanklich. Das erste: Petrus macht hier keine generelle Aussage zu Sklaverei. Man kann nicht rauslesen, dass er sagt, oh, das ist aber gut, wenn es so ist. Verhaltet euch nur ein bisschen richtig da drin. Petrus unterstützt Sklaverei nicht. Wenn ihm das anhängen würde wollen, wäre es daneben. Was ihn aber sehr interessiert ist, wie denn die Sklaven seiner Zeit leben und überleben können, die Jesus begegnet sind. Denn die waren plötzlich in einer doppelten Zwickmühle. Sie waren auf der einen Seite die eigenen Leibeigenen ihres Herrn und sie waren Christen, Sklaven und Christen. Absolut nicht einfach damals. Und darum sagt er ihnen, ihr Lieben, ordnet euch in aller Gottesfurcht euren Herrn unter. Aber verleugnet Gott nicht darin. Lasst euch zu nichts zwingen, was Gottes Willen widerspricht, denn Gott steht über euren Herrn. Aber wenn euch eure Herren deshalb, weil ihr Gutes tut, noch mehr mit Lasten belegen, dann tragt diese um Jesu Willen. Das ist ein seelsorgerlicher Rat an die Menschen seiner Zeit. Aber, und das werden wir noch merken, wir können für uns da was rausholen. Nochmal, Petrus sagt nicht, Sklaverei ist okay. Überhaupt nicht. Zweites, das, was Petrus hier sagt, können und dürfen wir nicht auf alle Lebensumstände gleichermaßen übertragen. Sonst wird es ganz schräg. Es geht Petrus keinesfalls darum zu sagen, oh, wenn er mit Jesus lebt, alles ertragen. Das Ideal ist eben nicht das passive Ertragen. Christ ist man nicht, oder als Christ ist man nicht ein Opfer aus Prinzip. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil es manchmal so eine Schieflage auch gibt im Verständnis. Oh nee, das muss ich alles so hinnehmen, da muss ich wohl so durch. Das ist damit nicht gemeint. Darum, wenn du in deinem Lebensumfeld, in deinem Verantwortungsbereich etwas ändern kannst, etwas, was schiefläuft, dann tu es bitte auch. Beruf dich dann nicht hier auf den Petrus. Wenn es in deinem Lebensumfeld Ungerechtigkeiten gibt, mach bitte den Mund auf. Beruf dich hier nicht auf Petrus. Wenn dir übel mitgespielt wird, du vielleicht gemobbt wirst auf deiner Arbeitsstelle und du die Möglichkeiten hast, dann wechsle die Arbeitsstelle. Es geht nicht darum, alles zu erdulden. Christen sind nicht Opfer aus Prinzip. Auch ein Paulus konnte sehr massiv darauf pochen, dass er als römischer Staatsbürger Rechte hat. Das hat er so lange gemacht, bis er nach Rom verfrachtet wurde, um vor dem kaiserlichen Gericht ein gerechtes Verfahren zu bekommen. Also bitte, lasst uns das, was ich dann jetzt sage, nicht hören als Aufruf zur Duckmäuserei. Worum geht es Petrus? Es geht ihm um Situationen, in denen du um deines Glaubens willen ungerecht behandelt wirst. In denen andere dir übel mitspielen, weil sie wissen, du gehörst zu Jesus. Er spricht hier von der Gewissenhaftigkeit Gott gegenüber. Wenn du in dieser Gewissenhaftigkeit Gott gegenüber lebst und deshalb so dein Leben führst, wie du es führst, und andere sagen, das finde ich doof jetzt, die Welt schon zeigen, dass du für mich nichts bist. Das ist die Situation, in die Petrus hineinschreibt. Situation, die ich eben nicht so schnell ändern kann, weil ich diese Situation nicht ändern kann. Wo ich das Gefühl habe, wenn ich was tue, ich komme vom Regen in die Traufe. Ich bin in Abhängigkeitsverhältnissen, die ich nur schwer oder gar nicht auflösen oder verändern kann. Ich glaube, jeder kommt irgendwann in seinem Leben mal an einen Punkt oder an eine Situation, wo er genau dieses erlebt. Ich kann mich nicht bewegen in der Situation. Egal, was ich tue, es wird nur schlimmer. Das sind die Situationen, die Petrus im Blick hat. Nicht, ich muss alles erdulden, was mir in meinem Leben passiert. Diesen Unterschied müssen wir im Kopf behalten. Auch wenn wir das im Kopf behalten, finde ich, ist das keine leichte Kost, die Petrus uns jetzt zumutet. Als ich das so las, diesen Vers, dachte ich, drei Dinge, drei Halbverse, drei Dinge, also drei Drittelverse, Mathematik. Und dreimal dachte ich, nee, kannst du doch nicht meinen, Petrus. Also er fängt so locker an und sagt, wenn ihr aber für Gutes tun leidet, und ich denke, nein. Also klar, mein Kopf weiß, ist oft so. Wir leben in einer Welt, in der es diejenigen, die Gutes tun, oft schwer haben. Aber es ist was anderes, wenn mein Kopf das weiß oder mein Herz es fühlt. Und mein Herz fühlt, nein, das ist so ungerecht, das geht gar nicht. Wie kann man denn dafür, dass man Gutes tut, ausgegrenzt werden, verlacht werden, negativ behandelt werden, verleumdet werden? Wie kann das denn möglich sein? Und dann kritisiert Petrus das überhaupt gar nicht. Er beschreibt es nur und sagt, ihr werdet für Gutes tun leiden, Punkt. Mein Weltbild steht Kopf. Vielleicht geht es euch ja ähnlich. Aber er schreibt weiter, zweitens, wenn ihr für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt. Wie bitte? Also ertragen, das wäre schon eine Nummer, ne? Wenn man Gutes tun leiden muss, dass man das ertragen. Das ist schon eine Nummer. Aber er sagt noch, geduldig. Wo können wir denn dahin, wenn alle mit uns machen können, was sie wollen? Man muss doch noch mal für Gerechtigkeit aufstehen dürfen. Man muss doch noch mal Böses Böses nennen dürfen. Man muss sich doch zur Wehr setzen dürfen. Das sind die Reflexe. Sie kommen sofort hoch. Vielleicht bei euch auch. Und dann noch dieser dritte Punkt. Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Fragst du dich jetzt vielleicht auch, ob du alles richtig verstanden hast? Gnade heißt doch, Gott schenkt mir Vergebung. Gott nimmt die Lasten von mir, er führt mich aus den Zwängen meines Lebens heraus, weil er eines möchte, mich in eine Freundschaft zu ihm einladen. Und er tut es nicht, weil ich es verdient hätte, weil ich immer schon so ein bisschen so fromme Ader hatte oder mein Leben gut im Griff habe. Er tut es gerade, weil mir nichts gelingt, er tut es gerade, weil ich es nicht verdiene. Einfach so. Er lässt sich nicht abhalten, weil er mich liebt. Das ist doch Gnade. Aber wie kann Leiden Gnade sein? Ein Geschenk von Gott. Freut sich Gott etwa, wenn ich ungerecht behandelt werde? Das passt nicht. Sperrig, das, was Petrus hier schreibt. Ihr Lieben, wir leben in einer Zeit und einer Gesellschaft, die das Leid aus ihrem Lebenskonzept eliminiert hat. Das gibt es nicht. Damit beschäftigen wir uns nicht. Da gucken wir gar nicht hin. Das schieben wir weg. Und ich habe den Verdacht, dass wir Christen diese Logik manchmal so übernehmen. Und wir denken dann, wir könnten sie vielleicht sogar biblisch begründen. Denn Gott ist doch gut. Also meint er es doch mit mir gut. Und das heißt doch, mein Leben muss gut sein. Und wenn es das mal nicht ist, dann erlebe ich gerade eine Anfechtung, der ich widerstehen muss. Ich glaube, dass uns heutzutage das recht schwer fällt, nebeneinander stehen zu lassen, was David in dem Psalm 23 gesagt hat. Weil es für uns so widersprüchlich ist. Ich lese euch mal diese beiden Sätze vor, die nebeneinander stehen. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten. Rechte Straße gerade noch, Tal der Todesschatten. Fürchte ich auch dort kein Unglück, denn du bist bei mir. Aber das passt für uns nicht. Wie ist das, rechte Straße, Todesschatten? Hast du nicht gesagt, du machst es gut? Ich verstehe mein Leben nicht mehr. Und wenn uns schon das Leid allgemein so herausfordert, wie viel mehr dann ungerechtes Leiden? Etwas, wo man sich total ungerecht behandelt fühlt. Das geht richtig rein. Und der Petrus hat diese Sätze geschrieben und erinnerte sich an Gethsemane, als er das miterlebte, wie Jesus ungerechtfertigterweise verhaftet wurde. Und dann schreibt er sogar noch, denn dazu seid ihr berufen. Jetzt setzt er dem Ganzen aber die Krone auf. Und er sagt damit, das passiert dir leider nicht nur von Zeit zu Zeit. Das ist nicht Pech. Das ist auch kein Unfall in deinem sonst hoffentlich guten Leben. Ungerechtes Leid begegnet dir öfter, als dir lieb ist. Es gehört zu unserer Berufung, als Christen damit umzugehen. Jesus hat es mal so formuliert, Johannes 15. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern weil ich euch erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Oder mit den Worten von Petrus in dem Brief könnt ihr öfter lesen, wir sind Fremdlinge in der Welt. Damit wir die Sache mit der Berufung nicht in den falschen Hals kriegen, müssen wir an der Stelle nochmal ganz genau hinschauen. Wenn man Petrus übersetzt aus dem Griechischen, dann heißt dieser Vers, wenn ihr aber Gutes tuend und leidend aushaltet, ist das Gnade bei Gott, denn dazu seid ihr berufen. Ich will keinen überfordern mit Grammatik und so weiter, aber ich finde es manchmal hilfreich. Das Verb gibt den entscheidenden Ton an. Das Verb in diesem Text zeigt uns den Inhalt unserer Berufung. Und das Verb ist aushalten. Gutes tuend und leidend, das sind Partizipien, die gehören zu dem Verb. Das Verb ist Chef, aushalten. Unsere Berufung ist es also nicht zu leiden. Wir sind berufen zum Aushalten. Das kann ein riesengroßer Unterschied sein. Manchmal ist es nah beieinander. Aber lasst uns das festhalten. Wir haben keinen Gott, der sich daran freut, wenn wir leiden. Wir haben einen Gott, der uns mitnimmt auf Wege, wo wir mitunter richtig was aushalten müssen. Aber er ist vor uns diese Wege gegangen. Unsere Berufung ist es also, auszuhalten, dass wir immer wieder mit ungerechtem Leid konfrontiert werden und dennoch weiterhin Gutes zu tun, um Jesu Willen. Das ist der Punkt. Ich habe neulich mal in der Predigt so eine Gegenüberstellung gebracht. Gutes mit Bösem vergelten ist teuflisch. Gutes mit Gutem vergelten ist menschlich. Böses mit Gutem vergelten ist göttlich. Was meint das? Wir sind zu diesem Letzteren berufen, als Nachfolger Jesu. Mir ist bewusst, dass es keine Predigt, wo man sofort Halleluja ruft und sagt, boah, ich bin ganz beschwingt an diesem Sonntag. Es ist uns eher fremd, darüber nachzudenken. Millionen unserer Geschwistern ist es leider nicht fremd. Die leben darin. Deshalb möchte ich nochmal jetzt stärker reinschauen in den Text, wie gehen wir denn mit ungerechtem Leid um? Petrus schreibt, Christus hat euch ein Vorbild hinterlassen, damit ihr seinen Fußstapfen folgt. Also nimmt so ein Bild, kennen wir alle aus Kindertagen, Spurensuche. Da muss man schon genau hinschauen, um Spuren zu entdecken und dann die Spuren zu erkennen. Wisst ihr den Unterschied zwischen Reh und Wolf? Die Spuren. Ein paar Nicken, genau, die kann man unterscheiden. Ein paar Hufer und Tatzen kann man unterscheiden. Also, man muss genau hinschauen. Manchmal muss man auch irgendetwas beiseite schieben, Gräser oder Blätter oder sonst was, um diese Spur wieder zu entdecken. Und man muss dranbleiben, um ihr zu folgen. Und dieses Bild benutzt Petrus hier, um zu sagen, ihr werdet lernen, wenn ihr an Jesus dranbleibt, wenn ihr nachahmt, wie Jesus lebte. Jetzt hoffe ich, klingeln bei euch die Glöckchen. Kurz, wenn man als Jünger lebt, das hatten wir in unserer letzten Predigtreihe. Wenn ich jetzt frage, wer erinnert sich, gehen wahrscheinlich alle Arme hoch, damit sie denken, oh, dass man einen schönen Sonntag noch hat. Alles gut. Okay. Also, Jesus, unser Vorbild. Und Petrus beschreibt dieses Vorbild anhand von Jesaja 53. Obwohl Jesus keine Sünde getan hat, hat er gelitten. Ich glaube, das ist einer der dogmatischen Sätze, die wir verinnerlicht haben, die wir auch immer wieder vor Augen haben. Aber ich bin manchmal so, wenn ich mich anschaue, gar nicht so sicher, ob ich verinnerlicht habe, was das heißt. Jesus litt, obwohl er keine Sünde getan hat. Das ist nicht nur eine Aussage aus dem Glaubensbekenntnis. Das ist die Aussage, an der alles steht und fällt. Das ist der Hammer, eine gewaltige Aussage. Jesus hat keine Sünde. Er war ganz Mensch und hat keine Sünde. Jeder von uns ist Sünder. Und das Wesen der Sünde ist es doch, dass wir Menschen sein wollen wie Gott. Adam und Eva in dem Garten da. Gut und böse erkennen. Oh, super, das wollen wir. Denn das kann Gott auch schon unterscheiden, wir jetzt auch. Wir wollen wichtig sein. Wir wollen die Dinge in der Hand haben. Wir wollen gesehen werden. Wir wollen oben anstehen. Wir wollen wie Gott sein. Kleine Könige in unserem Leben. Größere Könige in unserem Leben. Chefs. Und wie hat Jesus gelebt? Von Anfang an hat er sich ganz bewusst in diese Abhängigkeit vom Vater bewegt. Er hat sogar mal gesagt, selbst das, was ich sage, sage ich erst, wenn ich meinen Vater im Himmel gehört habe. Das, was ich tue, tue ich deshalb, weil ich ihn das vorher gesehen habe. Meine Güte. Ihr versteht, diese Abhängigkeit. Und diese Abhängigkeit ging bis zum Tode. Er war dem Willen seines Vaters untertan bis zum Tode. Weil er nur eines wollte, seinem Vater die Ehre geben. Dieses Reich des Vaters, es möge kommen. Der Name meines Vaters, er soll heilig werden. Das war alles, wofür Jesus lebte. Und deshalb war die Sünde keine Gefahr für ihn. Weil er sich Gott in allem untergeordnet hat. Sünde heißt, ich bin von Gott getrennt. Er war nicht von Gott getrennt. Und deshalb, wir haben Ostern gefeiert, deshalb hat der Vater sich zu ihm gestellt und hat gesagt, mein Sohn, steh wieder auf aus dem Grab. Alle sollen es sehen, denn du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, weil du derjenige bist, der ohne Sünde gelebt hat. An diesem Satz merkt ihr, hängt alles. Er war ohne Sünde. Und dennoch musste er leiden. Ungerechtfertigt, völlig unschuldig. Gegen Jesus wurden lächerliche Anklagen erhoben. Dieser Prozess war eine einzige Farce. Er wurde zum Tode verurteilt ohne Schuldspruch, dann gekreuzigt zwischen zwei Kriminellen, verhöhnt und verlacht von denen, mit denen er viel Zeit verbracht hat. Und dann hängt er dort unter Schmerzen und betet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vermutlich hätten wir anders reagiert, nach Vergeltung gerufen. Und wenn schon nicht laut, dann wenigstens am Herzen. Wenn uns schon nicht jemand ins Gesicht, dann hinter seinem Rücken, weil wir uns so schnell ereifern. Aber Jesus schmähte nicht wieder, als er geschmäht wurde. Stattdessen wusste er, mein Vater ist der Gerechte und er wird der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen. Nur in seiner Hand bin ich sicher. Ihr Lieben, wenn wir ungerecht leiden, dann verletzt das zutiefst unser Gerechtigkeitsgefühl. Das tut richtig weh, das macht das Herz finster. Das sorgt dafür, dass wir in so ein Gefühl von Feindschaft anderen gegenüber kommen. Und Jesus hat all das dem Vater in die Hand gegeben. Er übergab es ihm, wie es Jesaja sagt. Und das ist keine Passivität, das ist kein Opferverhalten. Das ist ein aktiver Schritt. Vater, ich gebe mein ganzes Inneres, das schreit, sich wehrt, laut werden will, kämpfen will. Ich übergebe es dir, weil dein der Kampf ist. In einem wesentlichen Punkt hat sich das ungerechte Leiden Jesu von unserem unterschieden. Jesus hätte es jederzeit beenden können. Ein Wimpernschlag und die Engel hätten ihn rausgeholt. Aber er tat es nicht. Wir können es oft nicht. Er tat es nicht um unseretwillen. So hat er unsere Sünden an seinem Leib auf das Holz hinaufgetragen, sagt Jesaja oder Petrus, damit wir den Sünden gestorben sind und nun der Gerechtigkeit leben. Auch das Bild ist klar, wer gestorben ist, ist nicht mehr ansprechbar. Petrus sagt, wisst ihr nicht, ihr seid mit Jesus gestorben für die Sünde. So wie Jesus am Kreuz hing, so seid ihr tot für die Sünde, nicht mehr ansprechbar. Dann meldet sich sofort Widerstand uns. Na klar, aber du kommst doch auf mich zu. Ich habe doch täglich damit zu tun. Ja, haben wir alle. Aber wir sind frei, uns ihr nicht mehr beugen zu müssen. Wir können überwinden. Auch Ungerechtigkeit. Und seht ihr, und das ist das, was Jesaja 53 in der Perspektive von Petrus hier sagt. Ihr seid heil geworden durch seine Wunden. Warum legt uns nun Petrus diesen Weg ans Herz, mit ungerechtem Leid umzugehen? Ich sage es nochmal, nicht weil Jesus uns gerne leiden sehen würde. Nichts wäre falscher als das. Aber Jesus hat eine Sehnsucht. Er möchte gerne mit uns ganz eins werden und dass wir mit ihm eins werden. Dieses Wort Vorbild, was Petrus hier benutzt, heißt eigentlich Muster. Schnittmuster, Schablone. Vielleicht erinnert ihr euch noch an eure eigene Schulzeit, die ersten Buchstaben, die man schreibt. In der Regel hat man das mit so einer Schablone gemacht, damit man genau weiß, wie der Stift zu führen ist. Unsere Buchstaben, die wir in unserem Leben schreiben, sollen so aussehen wie Jesu Buchstaben. Unser Leben so wie seines. Er will uns nicht nur inspirieren, er möchte, dass wir ihn widerspiegeln. Aber Jesus widerspiegeln, indem wir unverschuldet leiden? Warum nur? Warum? Ostergeschichte, Karfreitag, der römische Hauptmann am Kreuz. Dessen Job war es, Menschen hinzurichten. Der hat täglich mehrere Kreuzigungen erlebt. Das war für ihn Alltag. Aber als Jesus an diesem Kreuz hing, als Jesus gerufen hat mit letzter Kraft, es ist vollbracht, und starb, da schlägt dieser Mann sich an die Brust und sagt, wahrlich, das ist Gottes Sohn gewesen. Wie kommt er darauf? Nun, es lag nicht daran, dass er gesehen hat, dass Jesus litt. Das hat er hundertfach schon erlebt. Grausam. Aber er hat gesehen, wie Jesus litt. Nicht mit dem Kampf dagegen, sondern im Vertrauen auf Gott. Loslassen und wissen, für mich sorgt ein anderer, der stärker ist als ich. Deshalb muss ich nicht fluchen, schimpfen, strampeln, laut werden. Das hat diesen Mann, diesen römischen Hauptmann im Herzen berührt. Er sah einen Gerechten, der ungerecht litt und entdeckte Gottes Herrlichkeit darin. Passt für uns nicht zusammen. Aber so passiert es. Auch in den Regionen unserer Welt, wo Kinder Gottes leiden für Jesus. Wie viele sind dadurch zum Glauben gekommen, dass sie gesehen haben, dieser Gott trägt selbst in ungerechtem Leid. Dann kannst du ja sagen, und ich würde es auch sagen, ja, ich bin nicht Jesus. Also so, das würde ich nicht in Ansätzen hinkriegen. Ist nicht mein Thema. Weiß auch nicht, wie es gehen soll. Wusste Petrus auch nicht. Hat er auch nicht beschlossen, dass er sich verändert. Sondern der Herr hat ihn verändert. Wodurch? Jo, da war Pfingsten, da kam der Heilige Geist. Und dann war alles anders. Denn vorher, da war ein Hasenfuß, hinterher hat er gepredigt, dass die Wände wackeln und dann ist er selbst ins Gefängnis mehrfach gegangen. Der war richtig scharf drauf. Muss der Heilige Geist sein? Jo, sage ich. Aber seine Veränderung begann schon vorher. An diesem Abend, als er im Hof des Hohenpriesters war, als Jesus verhört wurde und der Hahn kräht, und er dreimal zuvor gesagt hat, nee, diesen Jesus kenne ich nicht, ihr müsst mich verwechseln. In diesem Moment traf ihn ein Blick. Ein Blick von Jesus. Und dieser Blick sagte ihm, Petrus, verstehst du jetzt, warum du es nötig hast, dass ein anderer ungerechtfertigterweise für dich leiden muss. Verstehst du es jetzt? Und Petrus verstand es. Ungerechtes Leiden ist in Jesu Leben nötig gewesen und ist nötig, weil ich so bin, wie ich bin. Um meinetwillen. Und ungerechtes Leid kommt in meinem Leben vor, weil ich zu diesem Jesus gehöre und weil er alles für mich getan hat und ich deshalb mit ihm da durchgehe und keinen Bogen drum mache. Ich will so sein wie er. Unser Text schließt mit einer wunderbaren Zusage. Petrus schreibt, ihr habt euch bekehrt zu Jesus, dem Hirten und Hüter eurer Seele. Jedes Wort ist sehr wichtig. Eurer Seele, sagt er. Wenn die Seele leidet, geht es oft tiefer, als man Schmerzen hat. Jesus ist der Hirte aus Psalm 23. Und wir haben ja gehört, was der Hirte tut. Er sättigt, erfrischt, belebt, leitet, schützt, ehrt und erfüllt deine Seele. Das tut Jesus jeden Tag. Erst recht, wenn du mit ungerechtem Leid konfrontiert bist. Und Petrus schreibt, er ist der Hüter eurer Seelen. Wörtlich der Aufseher. Keiner regt sich. Also die schöne Variante davon, dieses Wort wird auch für die Bischöfe benutzt. Aufseher gleich Bischof. Wir assoziieren damit, deshalb bin ich ein bisschen erstaunt, dass ihr alle so ruhig bleibt, wir assoziieren damit Kontrolle. Da will jemand kontrollieren, was in meinem Leben passiert. Da will mich jemand in seine Bahnen führen. Das hat genau gar nichts mit diesem biblischen Daraufsehen zu tun. Jesus kontrolliert nicht und sucht den Fehler nicht in dir. Das macht er niemals, sondern er schaut hin, wie die Dinge wieder gut werden können. Das ist Daraufsehen. Nebenbei, das ist der Dienst eines Bischofs. Sehen, dass die Dinge wieder gut werden. Jesus schaut auf dich voller Verantwortung und voller Fürsorge, auf dein Wohl bedacht, weil du zu ihm gehörst. Man kann auch sagen, er ist dein achtsamster Beschützer, den du dir vorstellen kannst. Und das ist er jeden Tag. Und auch dann, wenn du mit ungerechtem Leid konfrontiert bist. Der Hirte und Hüter unserer Seele. Amen. Ihr Lieben, lasst uns einen Moment der Stille haben, dass wir noch vor Jesus sein können, Gedanken nachgehen können. Und wenn wir dann in die Zeit der Anbetung hineingehen, ihr wisst, es gibt Geschwister, die gerne mit euch und für euch beten. Und vielleicht sind manch einer von euch in der Situation, wo er sagt, ich bin in so einer Situation, da komme ich nicht raus. Da fühle ich, alles zieht sich mir zusammen. Da weiß ich nicht, wie weiter. Nutzt doch die Chance, dass Geschwister dir helfen, das zu Jesus zu bringen. Und zu erwarten, dass Jesus hineinspricht, als der Hirte und Hüter deiner Seele.